Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Die Open-Air-Saison ist eröffnet. Das Konzert war super, aber kaum liegst du heim im Bett, tönt es so. Oder gar so. Kennst du das auch? Und hast du dir auch schon Sorgen gemacht, ob es das Mal einfach vielleicht wirklich ein bisschen zu laut war? Dann musst du in dieser Folge jetzt ganz genau anhören.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Egal ob Greenfield, Gurten, Open Air Frauenfeld oder St. Gallen, der Sommer ist da und bringt auch wieder ganz viele Festivals, Konzerte unter freiem Himmel und lange Nächte voller Musik. Aber bei all dem Spass kann die Lautstärke manchmal ihre Grenzen überschreiten. Wer sich zu lang zu laut beschallen lässt, riskiert Hörschäden wie Tinnitus. Aber wie viel Musik verträgt das menschliche Gehör denn eigentlich? Wie kann man sich schützen? Und was kann man machen, wenn man ein Pfeife im Ohr hat, das hartnäckig ist und nicht mehr so schnell wieder weggeht? Mein Name ist Sinal Bisetti und diese Frage kläre ich mit dem Stefan Weder. Er ist Co-Leiter vom Hörimplantatzentrum am Inselspital in Bern. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Weder.
Ja, merci mal. Danke, dass ich so da sein darf.
Wann ist es am Open Air per Definition zu laut?
Gut, da für diese Frage gibt es eigentlich drei Dinge, die wichtig sind. Also das eine ist mal die Lautstärke an sich, also wie laut wird die Musik am Open Air selber abgespielt. Das zweite ist der Abstand zur Schallquelle, also wie nah bin ich an der Bühne oder wie nah bin ich jetzt wirklich an den Schallboxen. Je weiter weg, desto leiser ist dann die Musik. Und der dritte Punkt ist, wie lange man insgesamt die Musik hört. Also je länger, desto schlechter kann es natürlich sein fürs Gehör. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, hat ganz klare Richtlinien. Also die haben so Maximalwert definiert, den der Veranstalter auch einhalten muss. Als Faustregel kann man sich etwa vorstellen, wenn man mit dem Konzertnachbar nur noch sich schreien kann, unterhalten, dann ist es in der Regel zu laut. Und das andere sind eben selber Symptome. Also wenn man merkt, dass es unangenehm laut ist oder wenn man eben irgendwie ein Geräusch im Ohr hat, dann ist das eigentlich ein Warnzeichen, das man sollte ernst nehmen sollte. Dann könnte es in einem Ohr quasi überreizt sein.
Ist denn eigentlich das Lautstärkeempfinden individuell? Also kann es für mich zu laut sein, während andere Besucher gar kein Problem haben?
Das kann ganz sicher so sein. Das ist halt ein bisschen wie mit der Schmerzschwelle, sage ich mal. Jeder ist da unterschiedlich empfindlich. Und wenn jetzt einem der Körper quasi Signal sendet, für mich selber ist es zu laut. Also manchmal ist es ja auch fast so ein Schmerz, wenn es zu laut ist. Oder eben wenn man einen Ton dann im Ohr hat, der nicht mehr richtig weggeht, dann ist das schon ein Signal, das man sollte ernst nehmen. Und dann ist das schon das Zeichen, dass es für einen selber zu laut ist, auch wenn es für den Nachbarn vielleicht noch okay ist.
Hat das auch damit zu tun, dass die Leute, die jetzt irgendwie ein empfindlicheres Lautstärkeempfinden haben, auch besonders gut hören und sich darum besser schützen müssen und ein höheres Risiko für Hörschädigungen wie Hörstürze oder Tinnitus haben?
Ich würde jetzt auch nicht sagen, es kann auch Leute geben, die schlecht hören und dann sehr empfindlich sind, oder? Weil die einfach sowieso schon ein eingeschränktes Hörvermögen haben und dann hören sie zuerst wie zu wenig und dann, wenn der Schall zu laut ist, dann ist es plötzlich zu laut. Also man kann nicht sagen, wenn man sehr empfindlich ist, dass man das perfekte Gehör hat. Ich glaube, das ist auch dort sehr individuell. Also kann es beides sein. Man kann noch normal hören oder man kann schon Hörschädigung haben. Es kann in jedem Fall zu laut sein.
Mhm. Das heisst auch immer mal wieder weggehen, schnell aufs WC, etwas essen holen kann helfen.
Das ist genau so. Eben, wenn man selber merkt, es wird zu laut, ich fühle mich unwohl oder irgendwie ich habe schon ein Brummen in den Ohren, eben, das sind dann die Warnsignale und dann, das deutet dann wirklich darauf an, eine kurze Pause einlegen oder Durststöpsel rein tun, einfach so, dass man sich wieder gut fühlt. Also ich denke, wenn man da auf den Körper lässt, macht das so gut Sinn.
Was kann ich dann aber machen, wenn ich daheim dann doch merke, dass es zu viel war und ich eben so ein Ohrsausen habe, wenn ich im Bett liege?
Genau, eben so Ohrsaus ist typisch, so gerade nach dem Musikgenuss. Ich denke, das haben viele Leute schon mal gehabt. In der Regel vergeht das nach einigen Stunden wieder, wenn man sich so ein bisschen zur Ruhe setzt. eben, wenn man selber während dem Konzert merkt, ich bin gestresst, es ist mir zu laut, ich bin empfindlich, oder ja, das Sausen, dann sollte man eine Pause einlegen. Und wenn es zu extrem ist, dann würde ich halt vielleicht den Konzertabend früher abbrechen und dann schlafen gehen. Am nächsten Tag sollte das in der Regel eigentlich wieder okay sein.
Wie entsteht denn das Ohrsausen?
Es ist wirklich so eine Überreizung vom Innenohr. Das Innenohr hat eine sehr feine Sinneszellen, so Haarzellen. Und die bewegen sich mit den Schallwellen. Und wenn halt sehr laute Musik ist über längere Zeit, dann sind die quasi im Durchstress, duraktiv. Und das kann dann wie eine Überreizung geben. Man kennt es auch unter, im Englischen sagen wir, dem Temporary Threshold Shift, wo man sozusagen wie aufgrund von der Musikexposition lässt ins Gehör so ein bisschen nachher. Und manchmal hat man dann eben nicht nur ein Brummen, sondern ist wirklich das Gehör selber ist vermindert. Aber wie der Name schon sagt, also temporary, also in der Regel erholt sich das nach wenigen Stunden wieder, wenn man eine Ruhepause einlegt. Und ganz selten bleibt das eben wirklich längere Zeit vorhanden.
Jetzt eben angenommen, ich wache am Morgen auf und es dröhnt immer noch. Es pfeift vielleicht sogar noch zusätzlich. Was ist dann passiert?
Wenn man jetzt merkt, dass das länger als ein Tag ist, vor allem wenn man auch schlechter hört, das ist das, was ich vorher gesagt habe, dann kann das schon ein Hinweis sein, dass das Innenohr wirklich überreizt ist. Und wenn das jetzt länger als ein Tag ist, dann würde ich das wahrscheinlich ärztlich zeigen lassen. Dann könnte man auch mal einen Hörtest machen, um zu schauen, kann man das wirklich auch schon messen. Das ist dann wirklich durchaus möglich. Und je nachdem wird dann der Arzt entscheiden, dass er auch noch eine medikamentöse Therapie wird anfangen. Je nachdem wird man zum Beispiel eine Cortisontherapie anfangen, um eben die Innenohrstrukturen wieder ein bisschen von dem Stress oben runterzuholen.
Mhm. Jetzt ich selber habe auch Tinnitus. Mir ist dann mal gesagt worden, Tinnitus ist eigentlich ein Eilfall. Muss ich also schnell reagieren? Oder langt es auch, wenn man noch mal 2-3 Tage wartet und schaut, wie sich es entwickelt?
Beim Konzertbesuch ist es halt wirklich so, wenn man jetzt den Auslöser weiss, also man hat eine gute Zeit gehabt, aber man war auch wirklich sehr lange am Konzert und es war sehr laut gewesen, würde ich jetzt einfach mal am Gehör so ein bisschen Ruhe geben und dann schauen, wie sich das entwickelt. Tinnitus selber ist halt etwas sehr Häufiges. Also viele Menschen haben das und dort geht es mehr auch so ein bisschen darum, wie ist der Leidensdruck? Oder viele Leute kennen das und sind sich daran gewöhnt und sind auch nicht mega gestresst mit dem und dann ist das wie ein Teil von ihrem Alltag, aber sie kennen das und andere Leute, da ist entweder etwas Neues und sehr stark oder es ist insgesamt einfach sehr stark und sie haben einen grossen Leidensdruck und da kann es natürlich schon Konsequenzen jetzt haben für den Alltag. Aber jetzt wegen dem Eilfall, eben, das hängt ein bisschen auch vom Kontext ab. Ich denke, wenn man einen Hörverlust hat, einen akuten, dann würde ich das in der Regel zeigen gehen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es gibt ganz viele Leute, die mit Tinnitus leben. Man kann sich auch daran gewöhnen, aber gerade die ersten Tage sind sehr schwierig, so habe ich es zumindest empfunden. Was gibt es für Behandlungsmethoden? Cortison haben Sie jetzt erwähnt.
Man muss natürlich dann herausfinden, so ein bisschen, ist jetzt das plötzlich entstanden oder haben wir es eh schon lange und jetzt ist es stärker, habe ich einen Hörverlust schon nicht, habe ich noch andere Beschwerden. Habe ich eventuell sogar eine Mittelohrentzündung, die auch mal einen Tinnitus machen kann. Darum, es gibt jetzt nicht eine allgemeine Antwort, die ich darauf geben kann. Aber ich denke, es ist wirklich, sind Beschwerden, die am Anfang extrem stören, oder? Vor allem, wenn man sich vorher nicht daran gewöhnt ist. Und je nachdem braucht das wirklich auch eine ärztliche Beratung, wie man jetzt da am besten fortfährt.
Wie viele Menschen in der Schweiz leiden unter Tinnitus?
Dass man weiss, dass mehr als ein Fünftel von allen Leuten in der Schweiz schon mal Tinnitus gehabt haben. Und dann ist es etwa bei 4%, nimmt man an, ist dann eine chronischere Geschichte, also wo es eigentlich nicht mehr richtig weggeht, also wo wir mit dem auch müssen längere Zeit oder für immer sogar leben, wo sich fast so ein bisschen daran gewöhnt haben.
Sie haben jetzt den chronischen Tinnitus angesprochen. Dort sind ja die Heilungschancen relativ gering. Warum ist das so?
Der Tinnitus hat auch häufig damit zu tun, dass man schlechter hört. Also das ist in vielen Fällen so. Und das Gehör, wenn es mal nachgelassen hat, die fehlenden Frequenzen, die man eben nicht mehr hört, die werden dann häufig ersetzt mit einem Tinnitus. Also typischerweise zum Beispiel Wenn ich im Hochtonbereich schlechter höre, dann ist eben mein Tinnitus auch eher so im Hochtonbereich. Das kann man sich fast so ein bisschen erklären wie ein Phantomschmerz. Also das, was man dann nicht mehr hat, das wird dann quasi wie ersetzt mit einem Tinnitus. Weil das Gehirn erwartet eigentlich immer einen Input. Wir haben ja eigentlich nie einen richtig stillen Raum. Sogar wenn wir im Büro sitzen, hört man den Nachbarn oder das Rascheln. Und sozusagen, eben wenn quasi das Ohr das nicht mehr wahrnehmen kann, erwartet das Gehirn trotzdem noch einen Input. Und eben wenn der weg ist, gibt das häufig einen Tinnitus.
Das heisst aber, der Tinnitus ist gar nicht vom Gehör selber, sondern das Hirn macht den Ton eigentlich.
Ja, ich denke, es ist ein Zusammenspiel. Also das ist auch nicht etwas Einfaches zu erklären, aber häufig ist eine Funktionsstörung im Innenohr, in der Cochlea, und das hat natürlich eine direkte Verbindung zum Hirn. Und nachher eben, wie man das wahrnimmt oder wie man im Alltag funktioniert, das ist dann häufig mit einer Verschaltung vom Hirn. Und das ist schon eine relativ komplexe Verschaltung, wo eben es ein Zusammenspiel zwischen dem Innenohr, der Hörschnecke quasi und der übergelagerten Hirnareal, die für das Gehör zuständig sind.
Und was kann man aus dem für Therapien ableiten? Es gibt ja beispielsweise Gerätli, wo einem genau den Ton, den man als Tinnitus haben sollte, abspielen.
Genau, also es gibt sicher unzählige Therapien. Ich sage mal, was wir jetzt hier im Inselspital empfehlen, ist sicher mal eine saubere Abklärung, auch bezüglich Gehör. Der Noiser, den Sie genannt haben, von dem, das empfehlen wir eigentlich in der Regel nicht. Hang herum, wenn jetzt jemand wirklich eine relevante Hörstörung hat, also wirklich schlecht gehört und einen Tinnitus hat, dort lohnt sich zum Beispiel eben ein Hörgerät, weil das Hörgerät tut quasi die verlorenen Frequenzen verstärken, selektiv. Und gleichzeitig kann das eben den Tinnitus auch vermindern. Mhm. Aber Sie haben schon ein bisschen angedeutet, Therapie ist nicht ganz einfach. Es ist sehr individuell und es hängt sehr viel mit dem Leidensdruck zusammen. Die psychologische Komponente dürfen wir auch nicht unterschätzen. Und dort geht es eben eigentlich nicht darum, dass der Tinnitus weggeht. Und man weiss eigentlich, dass der eben, wenn er chronisch ist, je nachdem wird bleiben. Sondern vielmehr, dass man versucht, wie kann ich mit dem Ohrgeräusch leben, wie kann ich wieder normal funktionieren. Die anderen machen lieber etwas Sportliches oder irgendwie Achtsamkeitstraining. Letztendlich muss man dort etwas finden, was auf einen passt. Aber sonst, medikamentöse Therapie in der Regel nützt wenig.
Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Forschung schauen, gibt es da einen Lichtblick für alle Tinnitus-Plagten? Wo steht die Forschung aktuell? Sind irgendwie neuartige Therapien oder Medikamente in Aussicht? Weil es betrifft ja doch sehr viele Personen und es kann sehr einschränkend sein im Leben.
Mhm. Ich sage jetzt sicher, im Bereich der Hörstörungen haben sich in der letzten Zeit sehr viel getan. Also die Hörgeräte sind sehr, sehr viel besser geworden. Und wir können heutzutage jegliche Arten von Hörstörungen, also von der leichtgradig, mittelgradig, bis wirklich zu den Taubigen, es gibt Implantate etc., das kann man wirklich behandeln und das macht in der Regel auch den Tinnitus besser. Was wirklich schwierig ist, wenn jemand normal hört, gesund ist, einen Tinnitus hat und sehr stark darunter leidet, das können wirklich schwierige Fälle sein, weil eben dort kommt quasi keine Hörgerätlösung oder irgendetwas in Frage. Und eben, ich glaube, dort wäre es wirklich wichtig, dass man, ich sage, Verhaltenstherapie oder psychologische Unterstützung sucht. Aber eben, ich sage jetzt mal so, die Forschung macht sehr viel Fortschritt, gerade in den letzten Jahren. Und es gibt eine Genstörung, wo man jetzt eben Gentherapie gefunden hat. Und die Kinder, also sind Kinder, die geboren werden und eigentlich taub sind. Und die bräuchten eigentlich ein Implantat, dass sie überhaupt lernen zu reden. Und bei denen hat man jetzt, aber das sind Einzelfälle, hat man eine Gentherapie gespritzt und die sind auf ein Niveau gekommen, dass sie das Hörgerät dann können anlegen können. Und das ist schon, also wenn das wird funktionieren, wäre das schon recht, das wäre natürlich schon ein rechter Change. Aber das ist extrem ein kleiner Prozentsatz. Also im Moment wäre das, glaube ich, 1% der Kinder, die man sehen. Das ist mega wenig. Also 99% muss man weiterhin ein Implantat setzen. Aber es zeigt, dass es je nachdem möglich wäre. Und eben, also die Pharmaindustrie und so, die haben natürlich riesen Interesse. Also Studien, was sicher das Problem ist, wenn mehrere Gene das Problem sind, dann wird es schwierig, zum eine Gentherapie machen im Moment. Und wenn das auf dem Markt mal käme, in in sehr vielen Orten wäre das wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Also das ist nicht irgendwie, ich habe jetzt einen leichten Hörverlust, habe keine Lust auf ein Hörgerät, ich mache mir jetzt eine Spritze. Sondern das ist für Leute, die quasi ertaubt sind, oder Kinder, die man quasi dann wie kann, die haben das ganze Leben vor sich, die können den Sprach so erlernen, das hat noch einen ganz anderen Impact. Und das kann man dann je nachdem auch anders rechtfertigen, als wenn ich jetzt mit 65 einfach... ist noch nice, um irgendwie so Spritzen zu machen. Das ist halt schon ein Unterschied. Aber es gibt jetzt kein Allheilmittel. Also das ist leider nicht der Fall. Und es ist nach wie vor gibt es Patienten, wo leider sehr einen starken Leidensdruck hat und wo man begrenzte Möglichkeiten hat. Das ist eine Tatsache.
In dem Fall schützen wir uns selber, geben unserem Gehör acht, auch an Openers.
Genau.
Danke Ihnen vielmals für Ihre Auskunft und das Gespräch. Herr Wider.
Merci vielmals.
Was ich allen empfehlen kann, die empfindliche Ohren haben, sind angepasste respektive maskfertige Ohrstöpsel. Die kosten zwar etwas, aber sind eine gute Investition. Damit könnt ihr nämlich ohne Bedenken von Open Air zu Open Air und bei eurem Lieblingsakt auch mal ganz zuvorderst stehen. Mein Name ist Sina Albisetti und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns und entlassen euch wie immer mit einem Random Fact, gesprochen vom Reto Scherer aus dieser Folge. Schön, habt ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal.
Das Universum dehnt sich laufend aus, und zwar immer schneller. Die Expansion ist mit der Entdeckung der dunklen Energie nachgewiesen worden. Die dunkle Energie ist eine hypothetisch unbekannte Form von Energie, die einen negativen Druck ausübt und der Raum auseinandergedrückt wird.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.